Ich bin ja ein Fan der Heilpraktiker-Psychotherapeuten oder eine Fanin, muss ich besser sagen. Und ich glaube auch, dass da wesentlich schneller Termine zu bekommen sind. Und man muss nicht meinen, dass diese Menschen in allem wesentlich schlechter ausgebildet seien als die psychologischen Psychotherapeuten.
Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Christina Herrmann. Wenn dich der erste Teil interessiert, blätter gerne eine Folge zurück. Ansonsten kannst du die Folge auch unabhängig vom ersten Teil hören. In diesem Teil des Interviews sprechen wir darüber, was der Unterschied zwischen Therapie, Coaching und Supervision eigentlich ist und außerdem, was für ein grandiosen, brillanten Schutzmechanismus wir eigentlich im Körper eingebaut haben, nämlich unsere Psyche, wie sehr ja Psyche und Körper zusammenarbeiten und uns schützen, wenn wir schlimme Dinge wie zum Beispiel Traumata erleben. Außerdem diskutieren wir noch gemeinsam unsere Meinungen zum Wort Opfer an. Also ist Opfer ein Stigma, ja oder nein? Darf man das Wort benutzen, ja oder nein? Meine Meinung kennt ihr ja schon aus der vorherigen Podcast-Folge. Und wenn nicht, hört euch sie auch gerne nochmal an. Da diskutiere ich das Wort auch nochmal, ja, alleine mit mir selber und beleuchte es von allen Seiten. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Hören.
Wie unterscheidest du die drei Begriffe Coaching, Supervision und Therapie?
Ha! Das war eine Prüfungsfrage bei mir in der Literatur.
Echt?
Ich habe sie damals schon nicht beantworten können.
Oh shit.
Das war jetzt wirklich nicht nett von dir.
Sorry.
Nein, alles gut. Also Therapie und Supervision, das Problem ist, dass für viele von uns die Grenzen oft fließend sind. Mhm. Und das macht es gleichermaßen attraktiv wie auch gefährlich. Die Frage ist natürlich, welches Mindset im Hintergrund ich als Supervisorin habe. Oder als Therapeutin oder als Coach. Nicht jeder, der in die Supervision kommt, ist auch eine Patientin der Therapie. Mhm. Und nicht jede, der in die Supervision kommt, hat auch Coaching sozusagen als Frage in den Augen. Die Supervision ist wirklich rein auf den Beruf gerichtet, sage ich jetzt mal, um das stark zu trennen. Mhm. Das Coaching kann beides umfassen und ist vom Prozess her so angelegt, dass es, sag ich mal, mit kurzen Interventionen relativ schnell in einen neuen Status überführt. Mhm. Die Supervision dauert jetzt auch nicht ewig, aber, sag ich mal, die ganzen Kontexte, die in der Supervision mitgedacht werden, von der eigenen Inneren bis hin zur Umgebung, sprich Betrieb und Beteiligte des Betriebes, ist komplexer. Und schließlich, die Therapie ist etwas, das Menschen dazu bringt, die sich selber als krank empfinden und die leider auch durch die entsprechenden, sag mal, Manuals wie ICD etc. Auch entsprechend klassifiziert werden und dann durch eine Therapie behandelt werden. Das heißt, mein Zustand, wenn ich in eine Therapie gehe, ist entsprechend behandlungsbedürftig, laut ICD. Mhm. Ja, also es geht um, und deswegen steht ja auch Classification of Diseases, ja, also es geht um Krankheiten. Mhm. Ja, also, und wenn man das vom griechischen Wort Therapoien ableitet, ist auch klar, was dabei rauskommt. Das heißt nämlich, es geht darum, jemanden zu heilen, ja. In einer Supervision würde ich niemals sagen, ich heile jemanden. Ich würde mich aber auch als Therapeutin nicht als eine Frau verstehen, die jemanden heilt. Ich würde immer sagen, dass die Patientin, der Patient sich selber heilt. Immer.
Ja. Und ja, das finde ich schön.
Ja, ich finde, alle anderen Verständnisse sind völlig daneben.
Mhm. Ich finde, das hat dann immer so ein bisschen was von, ich meine, wir tragen jetzt keine weißen Kittel als Heilpraktiker für Psychotherapie, aber schon irgendwie, ne, so Gott im weißen Kittel. Es ist also auch mein Verständnis von Gesundheit, Heilung ist, wenn ich jemanden aufsuche, zum Beispiel einen Therapeuten, dann ist das eine Person, die mich dabei unterstützt, die mich begleitet auf meinem Weg der Heilung, die vielleicht Input gibt, den ich verarbeite und wo ich entscheiden kann, ja, als in Anführungsstrichen kranke Person. Nehme ich das nicht, wo gehe ich hin? Ja, also es ist ja schon vermessen an vielen Stellen, so ja, ich heile, ich mache die Menschen heile. So, was? Du machst gar nichts.
Ja, genau. Und ich glaube, wir müssen viel mehr uns an diesem, nicht an diesem Defizitproblem oder an diesem Krankheit als Defizitproblem festhalten. Wir müssen uns, glaube ich, eher an diesen salutogenetischen Modellen orientieren, ja.
Oh ja.
Und dann geht es meines Erachtens auch in die richtige Richtung. Und was wir derzeit machen, ist, jetzt könnte man mich echt dafür lynchen, aber wir versuchen Menschen zu schachteln und einzukapseln in gewisse Punkte eines Manuals und zu sagen, so beherrscht er 5 von 6 Punkten, dann könnten wir eine affektive Psychose eventuell diagnostizieren.
Vielleicht ist es auch eine schizoaffektive Störung.
Ja, die führt uns im Behandlungsplan schließlich da. Das hat alles seinen Sinn, ja, weil es uns hilft, Dinge einschätzen zu lernen.
Ja.
Aber zwischen der Hilfe, Dinge einschätzen zu lernen und dem Verdikt, du bist krank, liegen Welten. Ja. Auch in unserer Haltung und Einstellung.
Ja, und es hat ja auch was mit einem Stigma zu tun. Ne? Also in dem Moment, in dem mir jemand sagt, du bist krank, passiert ja auch was mit mir. Also egal, ob ich dann krank bin oder nicht, ne? Das ist ja auch dieses, es gibt ja den Placebo-Effekt, den kennen ja die meisten, aber das andere, der Nocebo-Effekt, ist ja genau das. Eigentlich bin ich gesund und jemand sagt mir, sie haben Krebs. Oh shit, ich habe Krebs. Ja. Ja, und dann passiert was in deinem Körper.
Ja. Das Schöne ist, dass die WHO, die derzeit so sehr in der Anklage und Krise steckt, dass die ja genau diese Definition von, in Anführungszeichen, Gesundheit auch voraussetzt. Also die salutogenetische. Das finde ich immer noch mal spannend, sich vor Augen zu halten und sich auch daran zu orientieren, auch als Therapeutin.
Magst du da noch mal mehr zu dem Begriff erzählen? Ich finde den so, so spannend.
Boah, eigentlich habe ich es ja im Wesentlichen schon gesagt. Also Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit. Vielleicht muss man das einfach nochmal so sagen, ja. Sondern Gesundheit ist einfach, das hat verschiedene Entwicklungspunkte. Deswegen heißt es ja auch Salutogenese. Ne? Es geht um Entwicklung. Es geht nie um Stehenbleiben. Ja, ich bin gesund. Ja, das bin ich nicht für immer und ewig. So wie ich auch nicht für immer und ewig in Anführungszeichen krank bin. Sondern ich bin in diesem Zustand, mich möglichst gesund zu erhalten. Und ich bin immer wieder in anderen Zuständen. Und wenn ich eine Krise erfahre, wie, um auf das Thema zurückzukommen, die mir von außen zugefügt wird, das heißt, ich werde belästigt, sexuell belästigt, ich werde angegrapscht, ich werde vergewaltigt, ich werde, keine Ahnung, was sich Menschen alles Schlimmes ausdenken, um Gewalt an anderen Frauen in dieser Form zu üben, aber auch an Männern inzwischen, dann ist das eine Krise, die mich vorübergehend krank macht. Aber ich sage bewusst vorübergehend. Ja?
Ja.
Und dann ist es an mir mit Hilfe meistens, ja, oder eben auch nicht mit Hilfe, dieses Trauma zu handeln. Ich glaube nicht, dass man es gänzlich überstehen kann, aber ich kann versuchen, es zu handeln.
Ja.
Und übrigens ist ja die Psyche auch genauso gebaut. Sie handelt es ja zum Teil auch erstmal, das sage ich auch immer zu meinen Klienten und Klientinnen, indem ihre Psyche jahrelang verdrängt hat, dass ihnen das passiert ist, hat sie ein richtig gutes Werk getan. Vielleicht hätten sie gar nicht damit leben können oder überleben können, dass ihnen das passiert ist.
Ja, das finde ich schön. Das ist zum Beispiel, auch wenn ich vorhin gerade, dass meine Therapeutin nicht so super einfühlsam klang, das war jetzt ein krasses Negativbeispiel, aber sie hat mir auch an vielen Stellen unglaublich geholfen und genau auch mit dem Satz. Das war für mich total, total gut, weil ich irgendwann mal bei ihr auf der Couch lag und meinte, boah, ich habe keinen Bock mehr, krank zu sein. Und dann guckt sie mich an und meinte, Frau Nguyen, wie kommen Sie denn darauf, dass Sie krank sind? nee, ich habe doch eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist krank, das ist doof. Und dann guckt sie mich an und meint so, nee, von mir, das ist gesund. Das ist eine gesunde Reaktion ihres Körpers, mit dem Stress umzugehen. Der zeigt ihnen jetzt, dass da was ist und dass sie da jetzt anscheinend endlich die Kapazitäten, die Ressourcen haben, mit dem Thema zu arbeiten, was sie früher nicht konnten. Und deswegen hat ihr Körper, ihre Psyche das früher weggekapselt. Und das sind beides absolut gesunde Reaktionen. Und dann bin ich danach rausgegangen und dachte so, boah, ich bin gesund. Meine Therapeutin hat gesagt, ich bin gesund, ich bin normal, das funktioniert, das ist richtig. Also ich meine, es war immer noch die gleiche Diagnose, ja, posttraumatische Belastungsstörung. Aber ich habe auf einmal verstanden, dass das was Gesundes ist und dass das richtig ist, was mein Körper da gemacht hat.
Genau. Ja, und das finde ich das Bewundernswerte an der Psyche, dass ja, das ist ein Instrument, in Anführungszeichen, oder die PTBS ist ein Instrument, sage ich mal so, das beherrscht jeder Mensch, der in dieser Art und Weise von anderen Menschen angegriffen wurde und das erleben musste. Jeder kann darauf zugreifen und tut es auch. Und bei einigen bleibt es länger, bei einigen geht es schneller wieder weg und einige bemerken das als Eingrenzung des Alltags irgendwann und fangen dann an, sich auf den Weg zu machen, um sozusagen ihre Psyche wieder neu und anders zu orientieren aus der Begrenzung heraus und sagen, nein, du musst nicht bei jedem Atemzug, der da vielleicht das Parfum desjenigen enthält, in Tränen oder in Schweißausbrüche ausbrechen. Sondern schau mal auf die neue Situation, la la la. Aber damals und vielleicht noch lange Zeit danach war das die adäquateste Reaktion, die man bringen konnte, damit man sich schützt.
Ja, ja, und so sehe ich es faszinierend.
Das sehe ich auch so. Wir sollten es nutzen.
Tun wir. Jeden Tag. Ja. wir haben vorhin noch kurz über die Wartezeiten von Psychotherapieplätzen philosophiert, 6 bis 12 Monate. Hast du da einen Tipp, wie finde ich da schnell einen Platz?
Also schnell geht gar nichts. Wenn ich nicht selber bezahlen kann, dann finde ich schneller, natürlich, klar. Ich bin ja ein Fan der Heilpraktiker-Psychotherapeuten oder eine Fanin, muss ich besser sagen. Und ich glaube auch, dass da wesentlich schneller Termine zu bekommen sind. Und man muss nicht meinen, dass diese Menschen in allem wesentlich schlechter ausgebildet seien als die psychologischen Psychotherapeuten. Denn mit der Prüfung zum Heilpraktiker ist es nicht geschehen. Ich würde sagen, 90% bilden sich in dieser Zeit, in der sie ihre Praxis sammeln, ich sag mal, mit ganz vielen Dingen fort und weiter, von der Familientherapie, vielleicht zur systemischen Therapie, die demnächst übrigens auch anerkannt wird oder schon anerkannt ist, besser gesagt. Das ist ja nicht so, als würden die nach so einer Prüfung stehen bleiben oder hätten dann das mangelnde oder fehlende Wissen. Viele dieser Menschen arbeiten seit Jahren in Psychiatrien oder in entsprechenden Beratungsstellen, haben unendlich viele praktische Kompetenzen im Blick auf die Beziehung zu Patienten und Patientinnen erworben. Und ich kann das nur empfehlen, diesen Weg zu gehen. Und mal dieses Bild der Charlatanerie aus diesem Berufszweig zu nehmen, ja, der ja immer so ein bisschen anrüchig daherkommt. Und da würde ich sagen, das ist schon wirklich eine Frechheit zum Teil. Das mag vielleicht auf wenige Prozent zutreffen, ja, aber die erkennt man auch an ihren Auftritten in der Öffentlichkeit. Also kann man sehr relativ sicher sein, dass man das erkennt. So. Also das ist ein Weg zu sagen, ja, da habe ich einen schnelleren Zugang und ich könnte mindestens die Wartezeit zu einem psychologischen Psychotherapeuten so auf diese Weise überbrücken. Das ist die eine Idee. Die andere Idee ist, ich sage immer meinen Klientinnen aus der Supervision, tja, meldet euch einfach überall an, ne? Lasst euch auf die Wartelisten setzen, ja. Und wenn ihr bei 10 Leuten auf der Warteliste setzt, irgendwo springt mal jemand ab und dann könnt ihr eure probatorische Sitzung dort starten. Fertig. Für mich ist immer wichtig, wenn ich mich auf all diese Listen setze, dass ich nie vergesse, ich bin kein Bittsteller, keine Bittstellerin, sondern ich habe, wie der andere auch, ein Recht auf probatorische Sitzungen. Das heißt, auch ich darf den Menschen ansehen, mit dem ich demnächst eine therapeutische Beziehung aufnehme. Das ist für Patienten und Patientinnen, finde ich, unglaublich wichtig. Es gibt kein hilfloses Ausgeliefertsein, sondern ich darf genauso aussuchen, wie der andere auch. Nur hat der andere Wartezeiten und ich Not. Aber das entbehrt nicht meines Rechtes.
Mhm. Ja, das finde ich schön, weil ich habe auch tatsächlich auch schon von einigen gehört, die dann halt einfach den beim ersten Therapeuten, bei der ersten Therapeutin zugesagt haben, ja, direkt gesagt haben, so ja, hier will ich einfach nur, weil sie halt so eine Not hatten, dass sie gesagt haben, ja, ich finde ihn jetzt nicht super sympathisch, passt jetzt nicht 100%, aber besser als gar nichts. Mhm. Und die dann auch viele von denen, mit denen ich gesprochen habe, dann auch irgendwann dann abgebrochen haben, weil es dann einfach gar nicht ging. Also weil ne, ich meine, unsere Intuition sagt uns schon ziemlich genau, wer zu uns passt und wer uns, wer in unserer Psyche rumdoktern darf und nicht. Also ich meine, das ist ja ne, wie mit Freunden und du weißt ganz genau, wo es passt und wem du was erzählen willst. Du erzählst ja auch nicht dem irgendeinem Bekannten, den du so semi-cool findest, auch wenn man deine Lebensgeschichte.
Genau. Und die therapeutische Beziehung ist, wenn man denn von Heilung sprechen soll, sage ich mal, zu 90% dafür verantwortlich. Okay. Wenn nicht gar zu 100. Ja. Mhm. Also natürlich kann dieser Mensch, der mit mir diese Beziehung eingeht, etwas, sonst hätte er ja wahrscheinlich keine Zulassung bekommen, wahrscheinlich. Aber die therapeutische Beziehung ist das A und O. Und da muss ich als Patientin eben verdammt nochmal mitentscheiden dürfen. Und kann es ja.
Ja.
Und was man natürlich auch machen kann, ne, wenn du jetzt über Zugänge sprichst, du kannst deiner Krankenkasse natürlich ins Ohr lauern, ja, und sagen, so, ja, ich habe so eine Not, meine Indikation ist so, sieh mal zu. Mhm. Eine andere Sache ist zu sagen, ich stelle mich vor die Psychiatrie und mit entsprechenden Worten begehre ich dort um Einlass, dann bekomme ich auch psychotherapeutische Akuthilfe.
Mhm.
Wie sinnvoll das in allen Fällen ist, macht die selbst beurteilen. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir keine psychiatrischen Ambulanzen.
Mhm. Stimmt, psychiatrische Ambulanzen auch noch schön. Ja, also wenn es wirklich brennt. Ja. Gerade nochmal zum ersten Tipp, nämlich selber bezahlen. Also ein Heilpraktiker für Psychotherapie wird ja nicht bezahlt von der Krankenkasse. Ne? Das ist ja nochmal ganz wichtig, das herauszustellen. Wie viel kostet das denn, wenn ich jetzt tatsächlich auf der Kippe stehe und überlege, so, ja, vielleicht gehe ich einfach zum Heilpraktiker, damit es schneller geht. Und der kann ja auch nochmal andere Methoden anwenden. Das finde ich ja auch ganz spannend. Das ist ja tatsächlich auch das, was mich dazu bewegt hat, nicht nochmal ein klassisches Psychotherapiestudium mit der klassischen Psychotherapieausbildung, ne, einer der drei anerkannten Ausbildungen am Ende noch zu machen, sondern zu sagen, nee, ich möchte einen Heilpraktiker machen. Wie viel kostet das? Also tatsächlich einfach mal in Zahlen. Kannst du da vielleicht deine Zahlen oder vielleicht auch von Kollegen, gibt es da irgendwie eine normale Hausnummer, wo man sagt, so damit müsste man rechnen als Patient?
Ja, das ist eigentlich ganz schrecklich, weil wir dürfen ja mit privaten Krankenkassen zum Teil abrechnen.
Mhm.
Machen das auch. Sofern die Krankenkassen eben sagen, ja, der Heilpraktiker Psychotherapie steht auf unserer Liste der, ich sag mal, zugelassenen Verfahren, dann bittet man uns, mit den entsprechenden Heilpraktiker Gebührenverordnungen zu hantieren.
Mhm.
Und das kannst du im Netz einsehen, überall, da stehen sie. Ich glaube, akut ist es irgendwie, also sehr stark gestaffelt, musst du mal schauen, aber ich glaube, so eine Gesprächsstunde liegt irgendwie bei 46 € oder sowas.
Das klingt bezahlbar.
Ja, sofern, und jetzt kommt's, der entsprechende oder die Therapeutin dann nicht sagt, das ist mir aber zu wenig, ja, du kannst diesen Sheet, das Blatt, was ich dir jetzt gebe, ja, als Rechnung bei der privaten Kasse einreichen, die erstatten nach der Heilpraktikergebührenordnung, aber mir zahlst du bitte nochmal 45 € obendrauf, damit es für mich stimmig ist.
Mhm.
Ja, weil wenn ich zahle zwar da keine Abgaben, aber mit 45 € muss ich auch meinen gesamten Unterhalt decken, ja, so, und wenn ich das 10-mal tue oder 15-mal tue, dann komme ich noch lange nicht auf die Sätze, die anderen haben.
Ja. Das finde ich nochmal einen spannenden Hinweis, dass viele private Krankenversicherungen zahlen. Das ist ja nochmal spannend für diejenigen, die gerade am Überlegen sind, ob das für sie in Frage kommt oder nicht und dann einfach mal checken, bin ich vielleicht sogar in der PKV? Ja, also ich meine, gerade irgendwie wer noch studiert oder so, ne? Mal schauen, wenn man noch über Mama und Papa versichert ist, gibt es ja einige, wo das dann doch irgendwie funktioniert. Oder es gibt auch Zusatzversicherungen.
Genau.
Es gibt Zusatzversicherungen, die das auch teilweise drin haben, da müsste man das dann vorher checken.
Genau. Und das sind nicht wenige inzwischen.
Cool. Das ist gut zu wissen. Und dann mache ich nochmal einen ganz grundsätzlichen philosophischen Sprung. Ich habe immer wieder die Diskussion, also auch bevor ich den Podcast angefangen habe, ja, also der Titel des Podcasts ist ja mittlerweile Me Too, das Schweigen hat ein Ende, der Podcast für Opfer, Betroffene und Interessierte. Und ich habe am Anfang eine riesen Diskussion gehabt mit ganz, ganz vielen Leuten, die kamen, also witzigerweise besonders so aus der spirituellen, esoterischen Szene, die gesagt haben, du kannst da nicht Opfer reinschreiben, Mai, das geht nicht. Und oh, dann sind die ja halt schon total stigmatisiert. Und deswegen finde ich es immer wieder spannend, gerade im Interview mal nachzufragen, wie stehst du zum Wort Opfer? Was ist es für dich?
Das, was es ist, die Wahrheit. Ansonsten würde ich denken, ich wäre eine Leugnerin. Ja, ich mache das an einem. Ich versuche mal, mich da hineinzudenken. Das muss ich ja ständig sozusagen. Ja, also ich bin am Arbeitsplatz und ich werde belästigt. Tag für Tag und immer wieder und immer wieder. Versucht mir jemand an die Brust zu fassen, ja, so. Und das nimmt immer mehr zu und von der Brust schließe ich immer mehr und die Einladungen werden immer widerlicher, sage ich mal so. Und jetzt streiten wir uns darüber, bin ich jetzt ein Opfer oder nicht? Und darf man das so sagen oder nicht? Jetzt müsste ich erst mal fragen, wenn ich jetzt Opfer wäre, was würde ich jetzt denken? Ich würde sagen, ja, vielleicht brauche ich eine Weile dahinter zu kommen, dass ich tatsächlich ein Opfer bin. Weil es könnte ja sein, dass mir meine Psyche sagt, naja, vielleicht tust du auch was dafür, dass das so ist. Ja, vielleicht müsstest du mal dein Verhalten ändern. Das sind ja all die Muster, die uns über Jahre als Frau auch eingeredet wurden. Ja, wir waren ja immer die inferioren Weiber, denen irgendwas passiert ist, weil wir so sind, wie wir sind. Ja, und der Rest hat ja eigentlich recht damit, dass er uns ab und zu mal in seine Grenzen bringt. Ja, so. Das ist die eine Sicht, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, bleibe ich deswegen ein Opfer. So. Und die andere Sache ist zu sagen, und das ist wichtig, es ist eigentlich scheißegal, was ich tue. Niemand hat das Recht, mich auf diese Art und Weise zu benutzen, zu belästigen und mir Gewalt anzutun. Und da niemand das Recht hat, es aber trotzdem tut, bin ich an dieser Stelle umgekehrt ein Opfer. Weil ich in der Sache nicht aktiv, sondern passiv bin, weil mir etwas zustößt und das heißt Gewalt. Und das macht mich zum Opfer. Und der Mensch oder die Menschen, die das leugnen, finde ich, vergessen genau dieses Hingucken an dieser Stelle.
Das finde ich schön. Ich mag deine Klarheit. Für mich war es tatsächlich, also ich habe mir das angehört, ja, auch die Diskussion, und habe aber für mich einfach gemerkt, und auch im Gespräch mit anderen, ja, ich nenne sie Opfer, dass es auch einfach, auch wenn das Wort Opfer ein hohes Stigmapotenzial hat, ist es im ersten Moment erstmal eine Erlösung. Ja, wenn jemand anerkennt, ja, du bist ein Opfer, oder ich selber anerkenne, ja, ich bin ein Opfer, dann habe ich ja auch wieder Wahlfreiheit. Ja, solange ich, genauso wie du gerade sagst, leugne, hänge ich ja irgendwo in den Seilen. Aber in dem Moment, in dem ich sage, ja, ich bin ein Opfer, mir ist das passiert, oder jemand anderes sogar noch sagt, ja, das hat ja dann auch den sozialen Faktor, ja, du bist zum Opfer geworden. Es war für mich eine unglaubliche Erleichterung. Es war so, oh, endlich gibt es mal jemand zu, endlich glaubt es mir jemand. Und von da aus, dann aus dem Opfer sein, von da aus rauszukommen und dann irgendwann zu sagen, hey, ich bin Betroffene, das ist für mich voll in Ordnung und das ist auch ein Weg der Heilung, ja, da rauszukommen. Aber den ersten Schritt einfach auszulassen, so nach dem Motto, ja, das Stigma will ich nicht, ich gehe einfach direkt dahin, ja, das ist mir irgendwann mal passiert, das ist mir persönlich zu schnell. Und weil ich einfach bei mir gemerkt habe, wie wichtig diese Anerkennung des Wortes war, habe ich dann halt gesagt, nö, das ist der Opfer-Podcast, Punkt.
Ich verstehe auch das Wort Stigmatisierung in diesem Zusammenhang gar nicht, ja? Sondern ich benenne an dieser, wenn ich Opfer sage, benenne ich auf der anderen Seite auch einen zumindest imaginär, weil ich ihn ja direkt nicht kenne jetzt von außen, zu benennenden Täter. Ja, ich habe einen Täter. Wo ich ein Opfer habe, habe ich auch einen oder mehrere TäterInnen, ja. und bin, wenn ich diese Begrifflichkeit benutze, im Übrigen auch im Duktus unseres Gesetzes. Ja, also ich benenne damit auch eine Straftat. Ich verstehe das Wort Stigmatisierung nicht. Was Stigmatisierung ist, kommt aus dem Mittelalter übrigens. Leprakranke hat ein Zeichen an sich, damit sie von Weitem erkannt werden. Ja, dieses Opfer hat kein Zeichen an sich, damit es von Weitem erkannt wird. Und es ist kein Stigma, wenn ich von einem Opfer spreche. Sondern ich rede davon, dass, dass ich einen Menschen vor mir habe, dem Gewalt angetan wurde. Wo ist das Stigmatisierung? Ich verstehe nicht.
Mhm.
Der Begriff ist unmöglich.
Ich mag deinen Hang zur Sprache und zu den Wortstämmen. Finde ich total faszinierend, super spannend.
Ja. Ich komme aus der Vulva-Lepra-Forschung. Nein, Quatsch.
Gut. Ich bin langsam, also genau genommen jetzt, am Ende meiner Fragen und meiner Notizen. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben magst?
Allen Menschen, allen Opfern wünsche ich, dass sie zumindest in diesem einen Moment, wo ihnen bewusst wird, dass sie Opfer einer fürchterlichen sexuellen Gewalttat geworden sind, und fürchterlich ist in jedem Sinne geltend, ist nicht immer die schlimmsten Dinge voraussetzen. Jedes Ding ist für einen anderen anders schlimm. Und ich wünsche diesen Menschen, dass sie zumindest in diesem Augenblick so viel die Angst verlieren, dass sie ein Hilfetelefon benutzen können und auf gute Menschen treffen, die ihnen eine erste Intervention in der Krise schaffen und eine erste Erleichterung, und dass der Weg so weitergeht. Und ich wünsche allen den Mut, dass sie darüber sprechen und dass AdMeToo groß wird und dass es endlich aufhört. Oder zumindest so weit aufhört, dass sich dieses widerliche Machtgefälle, von dem wir in dieser Welt leider immer noch leben müssen, ein wenig kleiner wird, als es jetzt ist. Das wünsche ich allen.
Danke.
Besonders als Frau.
Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Offenheit, für deine Klarheit. Ich bin total fasziniert von deiner Klarheit, deiner, also wirklich so bam, 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 so ist es, ja, und das ist cool, und ich glaube, auch das ist unglaublich heilsam für alle, die gerade zuhören, die noch unentschlossen sind, ist mir das passiert und wie mache ich das, und dass du einfach das so und so läuft und dass du Wahlmöglichkeiten aufzeigst, denn mehr Wahl macht ja auch mehr Freiheit, ne?
Genau.
Danke, Christina.
Ich danke dir. Tschüss. Und tschüss!
Genau, tschüss an alle, die zuhören.
Hey, cool, und danke, dass du die Podcast-Folge bis zum Schluss gehört hast. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Ich hab's auf jeden Fall. Und wenn du über meine laufenden Projekte auf dem Laufenden, das war doppelt gemoppelt, bleiben möchtest, dann trag dich gerne in meinen Newsletter ein. Den findest du in den Shownotes unterm Linktree. Ich bin gerade, ganz viel Neues am Machen und Tun. Der Olli und ich bauen gerade eine, planen eine Facebook-Gruppe für Paare zu machen, wo es einfach um gemeinsame Beziehungen geht, wie man Beziehungen besser machen kann, besser miteinander, aneinander wachsen kann, die Kommunikation miteinander verbessern kann. Ja, auch irgendwo im Endeffekt das Sexualleben, das Miteinander, das sich aufeinander beziehen, verbessern, verschönern. Und da wollen wir eine 14-Tage-Challenge machen. Ich kann euch noch gar nicht so viel verraten, weil es jetzt gerade im Passieren ist. Aber vermutlich, wenn die Podcast-Folge draußen ist, gibt es schon mehr Infos. Also klick einfach mal in den Linktree, in den Shownotes rein und melde dich für Newsletter an. Da bist du auf jeden Fall up to date. Und wenn die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wir hören uns beim nächsten Mal in 2 Wochen wieder. Bis dahin, deine Mai. Ciao.